Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Auch heute sitze ich natürlich nicht alleine. Mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt ein strahlender Jochen Schenk. Jochen, hi.
Ja, toll. Ich finde es toll, dass wir so in dieser Form zusammenkommen. Hallo, Andy.
Ja, hallo, grüß dich. Ich denke, bei dir ist es auch so warm wie bei mir. Deswegen habe ich mir heute mal vorgenommen, ganz coole Gespräche zu führen und nicht ganz so hitzig zu werden in der Diskussion.
Das ist super. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es wärmer sein könnte, als jetzt bei mir hier oben im Dach.
Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir am Anfang, es wird den einen oder anderen Hörer geben, aber wahrscheinlich nur ganz wenige, die dich noch nicht kennen. Für alle, die dich kennen oder noch nicht kennen, würde ich erstmal gerne deine Berufserfahrung durchgehen. Du bist, das wissen wir, Vorstand der Realis. Vielleicht können wir hier auch mal mit dem Mythos aufräumen. Es heißt nicht Realis, es heißt Realis.
Ja, genau so ist das. Das I und S aus der Gründungszeit stand damals für zwei Unternehmensbereiche, die wir hatten, Investment und Service. Aber wir haben schon immer das Ganze als ein Wort gesprochen, denn irgendwie Punkte in der Sprache unterzubringen, ist schwierig. Also ja, tatsächlich, wir sagen dazu Realis.
Realis, genau. Klingt auch viel schöner als Realis, klingt nicht so unterbrochen. Ununterbrochen ist auch deine Karriere bei der Realis, ist ja eine Tochter der Bayern LB. Du bist seit 2018 bist du der CEO, das heißt auch der Vorsitzende des Vorstands. Das bedeutet aber nicht, dass du seitdem erst dabei bist. Nein, du bist dem Unternehmen sagenhafte 22 Jahre treu. 22 Jahre und einen Monat. Ich habe nachgeschaut, Jochen.
Das ist sogar die Realis, aber die Realis ist ja hervorgegangen aus der Bayern Fonds Immobilien GmbH. Das ist eigentlich nur ein Rechtsübergang für die, die sich da auskennen, 613a. Das gab bestimmte Gründe, mal verschiedenste Gesellschaften, die sich entwickelt hatten, wieder unter einem Hut zusammenzufangen und dann mal im internationalen Geschäft mit einem aussprechbaren Namen, denn Realis kann man eigentlich auch viel besser aussprechen als Bayern Fonds. Und damit war das ein Neuaufsatz. Ja, und ich bin tatsächlich seit 1991 schon damals, heute würde man Start-up nennen, haben wir mit 5 Leuten die Bayern Fonds aufgezogen und sind neu gestartet.
Genau, du warst 8 Jahre bei der Bayern Fonds, aber auch da warst du nicht ganz frisch bei der Bayern LB, denn angefangen hast du im Januar 1988. Das heißt, du bist seit sagenhaften 34 Jahren bist du der Bayern LB treu geblieben?
Das mag der ein oder andere, der sich da auskennt, vielleicht als folgerichtig und logisch erweisen. Das ist es aber gar nicht, denn ich war ja vorher, ich komme ja aus der Sparkassenwelt und habe auch meine Karriere in der Sparkassenschiene gemacht und habe bei Bonn, ich bin ja gebürtiger Bonner, habe in Bonn das begonnen alles. Und als Banker überlegt man sich dann, wohin geht man. Aber Frankfurt war von Bonn aus keine richtige Alternative, sondern mein damaliges Hobby und Freundeskreis war sowieso schon in München. Dann habe ich mich in München umgeschaut. Ich komme aus dem Kreditgeschäft, komme aus dem Immobilienkreditgeschäft und bin damals zur Bayern LB gegangen, weil die haben mir was ganz Tolles angeboten. Das war nämlich die Großkundenbetreuung, die Corporate-Kundenbetreuung für ihre Corporates in Norddeutschland. Und das war sehr, sehr attraktiv. Und so bin ich dahin gekommen und irgendwie im Konzern dann doch mal aufgefallen. Und als wir dann 91, 92 die Bayern-Fonds rausgehoben haben, hat er mich gebeten, ob ich nicht da in das Gründungsteam mitgehen kann.
Und im Nachhinein kann man sagen, der Rest ist Geschichte. Also die Realis ist heute wohl einer der größten Asset Manager, der professionellen Immobilien Asset Manager, die wir in Deutschland haben. Ihr habt 12,5 Milliarden Euro Assets under Management. Ihr habt Töchterunternehmen in Luxemburg, Frankreich. Ihr seid in der Niederlande, Spanien und auch in Australien. Und vielleicht für alle Liebhaber des Themas Spezialfonds und Immobilienfonds, ihr habt 5 Artikel 8 Fonds. Heute schon. Obwohl das Thema noch relativ neu ist.
Ja, das ESG-Thema nehmen wir sehr, sehr ernst und haben daran aufgesetzt, haben ein Programm gemacht, wie können wir tatsächlich zu einer Messbarkeit kommen, wie können wir das, was da in dem European Green Deal ausgesagt ist, tatsächlich in unseren Immobilien umsetzen, haben ein vielfältiges Programm. Das bedeutet, wir haben sehr schnell auch mit der BaFin die Messbarkeiten umgesetzt, haben uns weit über unsere eigene Gesellschaft, ich habe ja noch ein paar andere Nebenjobs, hier engagiert und damit alle neuen Fonds haben Artikel 8. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, warum nicht 9? Das können wir später gerne beleuchten, wenn das interessant ist. Aber es sind zumindest Artikel 8 und wir werden auch massiv in unserem Bestand die Dinge vorantreiben. Wir werden zum Jahresende und nächsten Jahresanfang allen unseren Bestandsinvestoren offerieren, ob sie die Investments, die sie mit uns haben, auch auf Niveau von Artikel 8 heben wollen. Mein Ziel wäre, den gesamten Bestand auf Artikel 8 zu kriegen.
Habt ihr da mal ausgerechnet, was für ein Investitionsvolumen dahinter steht? Also das klingt ja nach einem Wahnsinnsvorhaben.
Also wir sind gerade dabei, das zu tun und ich kann mal so einen ersten Lichtblick vielleicht geben. Dazu muss man ein Stück was erklären. Man stellt sich so vor, als wenn eine Immobilie heute, man sich anschaut, man macht die dann ESG-fähig. Das heißt also im Stadium von 2,45 oder 2,50 bringen null Energie. Nein, das ist Quatsch, weil wir kennen eine Vielzahl von Techniken, die uns das ermöglicht, heute noch gar nicht. Es ist immer üblich, dass in Zeiten, in denen ein hoher Regulierungsdruck entsteht, dass das die innovativsten Zeiten sind, weil dann muss etwas passieren und dann passiert doch etwas in einem Markt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen unsere Immobilien an einem Krempfad an. Das ist ein Dekarbonisierungspfad. Wir schauen uns damit an, wie weit sind sie davon weg und wir werden immer so viel investieren, dass sie unterhalb des Pfades bleiben. Und wir wissen in der Zwischenzeit, wo wir alle unsere 180 Immobilien untersucht haben, wir wissen in der Zwischenzeit, wie weit oder wie nah sie dran sind. Und wir haben einen Eindruck. Über den Daumen für den nächsten Schritt sind das in Anführungszeichen erstmal nur 60.000 Euro pro Immobilie im Durchschnitt. Das ist also jetzt noch gar nicht so viel, aber es wird andauernd bleiben. Man wird immer wieder etwas tun müssen. Diese Dekarbonisierung wird es nicht zum Nulltarif geben. Wenn man vernünftige Immobilien hat, wird es aber trotzdem im Bereich des Machbaren bleiben.
Aber dann merkt man schon heute oder schon jetzt nach den wenigen Minuten, wie aktiv ihr auch als Asset Manager seid. Ne, von dir stammt ja auch das Zitat, es gibt keine Stranded Assets, es gibt Assets mit Sanierungsbedarf. Und das fand ich, das war in einer Zeit, in der alle darüber reden, oh, wir haben hier ein Stranding Risk und der gesamte Gebäudesektor droht zu stranden. Das fand ich eine sehr optimistische, aber auch engagierte Ansicht, wie man das Thema betrachten kann.
Ja, und da kommen natürlich Begriffe aus dem Englischen oder aus dem Investmentbanking oder aus dem Aufsichtsrecht oder der Aufsicht heraus auch. Und da greift man schnell dahin, weil es bei Kreditinstituten üblich ist. Nur wenn ein Kredit in Schieflage gerät, dann sind wir schnell bei sogenannten Non-Performing Loans oder Stranded eben Assets. Dann sind sie in der Regel aber auch wirklich sehr wenig wert. Und das hat man nur übertragen und das halte ich für falsch. Denn tatsächlich, ich bleibe bei dieser Creme, also dieser Dekarbonisierungskurve, mal eine vereinfachte Formel. Das Gebäude wird über die Zeit so viel mehr weniger wert, als es Renovierungskosten hat, wieder in den Pfad zu kommen. Also es wird einen Wert geben, nur desto schlechter das Gebäude ist, desto weniger wird es sein. Also kommt man über diesen Pfad, der als der Stranding-Punkt bezeichnet wird, ist das Gebäude nicht nichts wert. sondern der Abschlag im Kaufpreis ist so hoch, wie die Renovierungskosten sind, um es wieder konform zu machen. Und das ist wichtig zu transportieren, sonst meint alle Welt und selbst die Aufsicht, die hat auch sogar schon das so zitiert, wenn man da über den Punkt ist, ist das irgendwie nichts mehr wert. Das ist Quatsch.
Vielleicht sollte man auch das Thema Krem noch mal kurz erläutern. Das wird nicht jedem geläufig sein. Es geht nicht um Corporate Real Estate Management, es geht um das Carbon Risk Real Estate Monitoring. Ne, das heißt, da werden die Gebäudeziele formuliert und finde ich auch ein ganz spannendes Tool, weil es auch erstmals zeigt, mit welchen Investitionen der Gebäudesektor halt wirklich tatsächlich konfrontiert werden könnte. Zumindest laut den Zielen, die wir heute haben. Ne, auch die sind ja nicht fertig geschrieben. Jochen, du hast schon gesagt, du hast da noch so ein paar Nebentätigkeiten. Böse Zungen würden behaupten, Reales ist deine Nebentätigkeit. Deine Haupttätigkeit ist, du bist Vizepräsident des Zentralen Immobilienausschusses. Das bist du seit mehreren Jahren. In der Position hatten auch wir mal miteinander zu tun, als ich noch dem ZIA treu geblieben bin. Vorher warst du bei dem, es hieß dann der Bundesverband Sachwerte und Investment, der BSI, und davor kennt man ihn noch als der Verband der geschlossenen Fonds. Auch da eine ganz bewegte Geschichte, natürlich geschlossene Fonds, insbesondere zur Einführung des KGB, hatten eine schwere Zeit. Aber das Thema schwere Zeiten hat dich ja, könnte man sagen, in deiner Karriere gleich mehrfach begleitet. Oder um es anders auszudrücken, du bist krisenresistent. Die Realis hat es geschafft, seit 1992 in einem Geschäftsfeld sich zu etablieren, dass viele Marktteilnehmer zwischendurch auch wieder verlassen mussten. Einfach ausgedrückt, oder?
Ja, ja, absolut. Also zunächst mal muss ich natürlich darauf eingehen, der Job beim ZIA als Vizepräsident ist äußerst interessant und eine große Erweiterung. Aber ich will ja auch am Wochenende was zu tun haben. Also insofern ist der Hauptjob sehr, sehr wohl Reales und da geht auch der ganze Fokus hin. Aber es gibt ein paar weitere Aufgaben, die man irgendwann in seinem Leben, an denen man Spaß findet, wo man der Gesellschaft was zurückgeben kann. Ich bin auch für eine Stiftung, die großen Immobilienbesitz hat, tätig. Und es gibt noch in der Wissenschaft noch ein paar Themen. Also eine große Breite, ja. Woher kommt das? Weil es auch sehr viel Neugier bei mir persönlich gibt, Dinge voranzutreiben, Veränderungen auch mitgestalten zu können. Und das haben wir auf der Unternehmensebene immer gestaltet. Die Bayern-Fonds, ich springe ganz weit zurück in die 90er Jahre, ist in ihrem Start beflügelt worden, weil es damals die Wiedervereinigung gab und damit gab es große Steuervorteile. Also wenn man in den neuen Bundesländer investiert hat, dann hat man sehr hohe Sonderabschreibungen geltend gemacht. Das waren die sogenannten Steuersparfonds. Aus dem Steuersparen wurden dann mitunter auch echte Wertverzehre, weil die Entwicklung nicht so eingetreten ist. Das war das erste Krisenhafte da drin. Wir haben die Nullerjahre gehabt, als Deutschland der lahme Mann Europas war und Schröder seine Agenda 2010 gemacht hat. Da musste man auch mal Portfolien, die wir damals schon hatten, durch diese Zeit bringen. Und das bedeutet, irgendwann sind die Steuervorteile weg, dann ist Rezession und die war besonders tief in den Nullerjahren. Dann kommen Regulierungsänderungen. Es hat ja am Anfang gar keine Regulierung gegeben. Dann ein bisschen Produktregulierung, dann wurde das KAGB erfunden. Das bedeutet, eine Gesellschaft, so wie wir sie auch sind, und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, muss ständig ihr Geschäftsmodell anpassen, neue Dinge erfinden, sich selbst neu erfinden. Da steht immer noch Immobilienfonds drauf, aber die Inhalte und die Art der Strukturen sind vollständig andere. Ja, und wir haben ganz bewusst nach 2014 einen Weg begangen, wie wir sukzessive auch mit den niedrigeren Zinsen das Geschäft mit den geschlossenen Fonds zurückgefahren haben, eingestellt haben. Wir haben seit dem Jahr 2000 schon unser institutionelles Geschäft mit den europäischen Portfoliofonds oder mit den deutschen und auch mit Spezialitäten. Und wir haben tatsächlich jetzt seit 3 Jahren einen offenen Immobilienpublikumsfonds, weil wir wollen immer auf 2 Beinen stehen, also 2 Kundengruppen. Die eine Kundengruppe institutionelle, die andere Kundengruppe private. Das bewährt sich auch in heutigen Zeiten, in diesem Jahr, hat sich das Kapitalaufkommen gravierend geändert und es fließt im Moment sehr wenig institutionelles Kapital, aber der Privatkunde ist weiter investmentbereit und macht es auch, weil er hat gesehen, wie stabil auch in seinem Portfolio, in seinem Depot der offene Immobilienfonds war.
Was auch der Grund ist, warum ihr heute noch aktiv ankauft. Ja, während viele Investoren auch in eurer Größe gesagt haben, wir warten erstmal ab oder wir trennen uns sogar von Beständen, um vielleicht mehr Free Flow zu haben. Ihr kauft aktiv an.
Ja, wir haben einen guten Zulauf in unserem offenen Publikumsfonds und die Gelder, die da reinkommen, die werden von den Privatkunden deshalb dort angelegt, weil sie in Immobilie gehen. So, also können wir sie nicht irgendwie aufs Festgeld oder sonst wohin legen, wo es keine oder vielleicht sogar noch Negativzinsen gibt. Und damit muss man sich sehr genau anschauen, wo passt das gerade? Man kann nicht alles machen. Natürlich ist da ein Preisrutsch im Markt und so versuchen wir daran zu partizipieren. Und wenn man ein Portfolio hat, dann kann man in diesem Portfolio auch gut mal simulieren, was ist denn, wenn in den nächsten 2 Jahren vielleicht keine Wertsteigerung kommt. Aber auf 10-Jahres-Betrachtung im Portfolio macht es trotzdem einen Sinn, weil der Cash fließt und der Cash Return interessant ist, weil es dann doch ein guter Standort ist, eine Entwicklung ist. Ja, man kann das verantwortlich machen, insbesondere wenn man nicht zyklisch regulatorisch getrieben ist, wie institutionelle Anleger in aller Regel sind.
Ja, nun bist du natürlich auch sehr nah dran an der Regulatorik und ich erinnere mich, das ist allerdings wirklich wahrscheinlich 1000 Jahre alt, da hast du mal ein Interview gegeben und selbstbewusst angekündigt, die geschlossenen Fonds sind tot. Das war eben nach Einführung des KGB 2013, da hast du das in der Öffentlichkeit gesagt, das wurde auch hitzig diskutiert damals, aber im Nachhinein hast du vollkommen recht behalten. Die geschlossenen Fonds, wie man sie damals kannte, sind tot. Wenn du dir das aktuelle regulatorische Umfeld mal anschaust, insbesondere natürlich die Taxonomie etc., was kommt auf uns zu? Also was ist aus deiner Expertensicht und auch mit deiner Erfahrung denn das, was uns als nächstes oder wie müssen wir uns verändern als Immobiliensektor?
Also, ich halte in tutu das Thema für leistbar, für machbar. Das wird im einen oder anderen Fall, ich habe eben schon mal so ein Beispiel genannt, wird das auch ein Stück Rendite kosten, wenn man mit guten Assets unterwegs ist. Die Herausforderung ist nicht so sehr das Ziel, dahin zu kommen, sondern die Herausforderung ist erstens, dass wir, jetzt bin ich aus der reinen Materie, dass wir eigentlich viel zu spät dran sind, das meine ich auch gesellschaftlich, weil wir müssen die nächsten Ziele sehr schnell erreichen. Das ist dieses Thema Fit for 55, also 55% Senkung bis zu 2030. Ja, das ist ein enormer Anspruch. Und wenn man dann sieht, das Themenfeld ist so komplex, dass sich die Regulierung und die EU-Kommission und die Aufsichtsbehörden eben und die Bundesregierung verlaufen, was meine ich damit? Die Regulierungen passen nicht zusammen. Die Offenlegungsverordnung war vor der Taxonomie und ist nicht verzahnt. Jetzt setzt man eins drauf mit einer sogenannten MiFID II. Das ist die Beratungsregulierung im Bankengeschäft und die stellt weitergehende und andere Anforderungen als die Offenlegungsverordnung. Diese Komplexität ineinander steigert sich und es passt nichts zusammen. Sehr vereinfacht, bitte wirklich hier an dieser Stelle extrem vereinfacht. Ja, ja. Unser offener Publikumsfonds ist extrem, man würde landläufig sagen, grün ausgestattet, ganz bewusst. Er erfüllt dieses sogenannte 8+, also 8+ die MiFID-Anforderungen. Wenn man das vordenkt, dürfte es so sein, dass er zum nächsten Jahresanfang eine Taxonomiequote von 0 ausweist. Warum das? Weil wir noch nicht die Messinstrumente haben, die Bedingungen der Taxonomie zu messen. Beispiel: Im Wohnbereich gibt es diese Energielevels, also A+, wie beim Kühlschrank, ja. Aber die gibt es noch nicht im gewerblichen Immobilienbereich. Und wenn man das nicht hat, dann muss man null ansetzen. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind jetzt im furchtbaren Detail, aber die führen dazu, dass die Messinstrumente, die die Taxonomie grob beschreibt, noch nicht hat und noch nicht da sind. Die Datengrundlage ist nicht da. Stichwort die Brancheninitiative ICO als Beispiel. Das kommt alles erst. In 3 Jahren mag das besser aussehen, aber bis dahin werden wir noch viel Verwirrung haben, so wie ich heute auch Branchenkollegen und andere sage, erzähl mal, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Projektentwickler kommen an, was muss ich denn heute bauen, dass du in 3 Jahren von mir kaufst? Weil heute wird die Entscheidung im Bau getroffen. In 3 Jahren ist aber eine noch nicht bekannte Auflage für Investoren vorhanden, wenn sie dann den Neubau kaufen. So, also Stichwort, wir überfordern uns in der Komplexität, weil wir natürlich am liebsten alles geregelt haben wollen und dazu neigen, wenn etwas nicht geregelt ist, nach dieser Regelung zu fragen, Klammer auf, die Bürokratie zu erhöhen, Klammer zu. Das wird nicht funktionieren.
Ja, ich glaube auch. Also es köchelt und immer mehr Leute, also auch in Brüssel und Berlin, verstehen, dass es wieder zu komplex wird. Also ja. Viel zu komplex, könnte man auch sagen. Ein Thema, das du gerade schon angesprochen hast, und die Gastgeber, die Ivana AG, würde mir den Kopf abreißen, wenn ich es nicht direkt thematisieren würde, ist die Datenlage. Wenn du mal auf das Datenmanagement der Realis schaust, du bist ein sehr innovativer, ein sehr digital denkender Mensch. Wie gut seid ihr heute schon bei euren Gebäudedaten?
Ganz ehrlich gesagt, auf der Skala von 1 bis 10, das macht man ja so, ja, so zum, ja, zum genau. Einordnen, dann hätte ich mal gesagt, dass wir da vielleicht irgend bei 5 sind. Warum sind wir noch nicht weiter? Weil genau das solche Dinge wie Ivana macht, wie wir in der gesamten Branche brauchen, entstehen erst. Also wir müssen erstmal die Datenkette herbekommen. Und die Datenkette gerade für das ESG-Thema, es sind die Verbräuche. Wenn ich aber Verbräuche messen will, dann ist es nicht mit dem einmal jährlichen Ablesen getan, sondern da muss ich sehr viel enger dran sein. Das bedeutet, man muss Smart Meters haben. Diese Smart Meters müssen Daten generieren und die Daten muss ich irgendwo sammeln, wie andere Verbrauchsdaten zu allen möglichen Verbräuchen eben genau auch. Wir sammeln das in der Zwischenzeit auf einer europäischen Plattform. Das entsteht aber auch erst in diesen Wochen. Und daraus werden wir das Ganze in beispielsweise das ICOR-System, das ist so ein Labeling-System, wo man dann Immobilien einstellen kann und Benchmarking und Messwerte rausbekommt, einspeisen. Aber die Smart Meter ausrollen, ist alles andere als easy. Das hat nämlich das gleiche Problem wie all die Autos, die nicht ankommen. Es fehlen die Chips. Ja. Und insofern ja. Können wir haben ein Programm, bis wann wir ausgerollt haben wollen, das mussten wir jetzt um ein Jahr strecken, weil wir kriegen nicht genug Smart Meters. So, und weil natürlich alle wollen jetzt das Gleiche, alle ist übertrieben. Also die großen Asset Manager machen alle ein ähnliches Programm, weil sie müssen an diese Daten kommen. Und deshalb ist diese Umsetzung, das ist nur ein kleines Beispiel, es gibt viele andere Felder, ist diese Umsetzung nicht trivial. Wir haben ja eine große Leistungskette unterschiedlicher Dienstleister. Da gibt es die Immobilie, da gibt es einen Facility Manager, den Property Manager, den Asset Manager, den Fondsmanager. Im Zweifel sind die auch noch alles unterschiedliche Firmen. Und dann soll das vom einzelnen Gewerk, das da gemacht wird, oder vom Verbrauch, Daten durchgängig europaweit fluppen, dass man oben im Fondsreporting eine Grün, ein Gelb oder ein Rot ausweist. Sehr vereinfacht. Das wäre schön, wenn das schon funktioniert. Das wird mal kommen oder das wird mal sein. Es ist aber noch nicht da.
Ja, aber wir haben eine konkrete Richtung von dir vorgegeben bekommen, ne? Also ich kann mir heute sehr gut vorstellen, in welche Richtung ihr euch bewegt. Und es ist aus meiner Sicht, ich bin natürlich jetzt kein Digitalisierungsexperte, aber es klingt erstmal schlüssig. Dich hingegen würde ich schon als Digitalisierungsexperten und vor allem als Innovator der Branche sehen. Ich habe mal zwei Tests für dich mitgebracht. Jochen, jetzt zählt's. Also, der erste Test. Was denkst du, wie oft du schon in der Immobilienzeitung genannt wurdest?
Das ist eine interessante Frage. Also das, da kann ich absolut nur Best Guess machen. Ich werde mal getippt 20, 25 Mal.
Es sind 126 Mal. Die Immobilienzeitung gibt es seit 1994 und du spielst von Beginn an eine große Rolle in der IZ. Okay. Das zweite Thema, ich habe ein Zitat von dir mitgebracht und du musst mal erraten, aus welchem Jahr das stammt.
Oh wei, okay.
Wenn wir im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftszweigen erfolgreich sein wollen, müssen wir für die nächste Generation der Arbeitnehmer interessant sein. Wir leben nämlich wahrscheinlich in der veränderungsintensivsten Zeit, die es je gab. Da stellt sich die Frage, wie wir zum Beispiel in der Fonds- und Asset-Manager-Branche Nachwuchs bekommen, der anders denkt.
Also ich hätte das jetzt mal von der Aussage her, ich schätze 3-4 Jahre zurückverortet.
Ich hätte das sogar im August 2022 verortet von der Aktualität her. Du hast es sogar gesagt im April 2015. 2015 kannte in der Immobilienwirtschaft noch kein Mensch das Thema PropTech. Und ein Mensch, reales Vorstand, hat damals schon gesagt, also Leute, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Die Digitalen, die jetzt auf den Markt kommen, die sollen alle für Reales arbeiten. Damals habt ihr das Innovationsbarometer rausgegeben. Genau. Das habt ihr ganz am Anfang schon gemacht. Ich glaube, eine der ersten Damen, die das fachlich begleitet hat, ist heute die Digitalchefin von CBRE, Susanne Hügel, sei an der Stelle hier lieb gegrüßt. Und schon von Anfang an könnte man sagen, hast du Innovation und Digitalisierung eben nicht nur als Marketing-Gag verstanden, sondern wirklich als strategische Ausrichtung. Woher kam das denn?
Das kommt aus einer tiefen Überzeugung heraus. Dieses Zitat oder solche Zitate, wie ich sie mache oder abgebe, die sind, ich nenne es vereinfacht, die sind keine Marketing, das sind keine Sprüche und da gibt es kein Tagesmotto oder so, sondern die kommen aus einer tiefen Überzeugung heraus. Was haben wir gerade im Unternehmen? Das ist noch gar nicht nach außen. Was machen wir gerade im Unternehmen? Ich habe gerade im Unternehmen eine Welle laufen, Transformationsprogramm. Wir befinden uns in einer heftigen Transformation. Und ich habe mal versucht, unseren etwa 270 Leuten aufzuzeigen, was könnte denn die Welt von 2030 sein? Wenn man das beschreibt, ist man irgendwie fantast. Das wird aber kommen. Von Bots bis zu, würde ich jetzt hier nicht wiederholen, zurückgedacht. In der damaligen Zeit, als wir diesen Innovationsbarometer gemacht haben, war klar, es wird sehr viele Veränderungen geben. Und es hat Leute gegeben, gerade aus dem Wissenschaftsbereich, die da drin Erfahrungen haben, die aus anderen Branchen, die schon viel früher damit konfrontiert waren, diese Erfahrungen gesagt haben, lass uns sie übertragen. Ganz konkret, da gibt es noch solche Namen wie Professor Nico Rottke bei der EBS zu dieser Zeit. Ja, da gibt es, ist in der Immobilienwelt nicht ganz so bekannt, Professor Peter Russo. Beides Leute, die ich auch persönlich sehr gut kannte, wo wir gesagt haben, wie bringen wir denn das zusammen? Denn Russo kam aus der angewandten Produktionsforschung, also Hardware von Auto bis sonst was alles, und Rottke natürlich aus der Immobilienwelt. Und dann haben wir gesagt, wir gründen eine Forschungsstelle, bei der wir das Thema Innovation überhaupt in die Immobilienwirtschaft reintragen wollen. Und Susanne war damals die Doktorandin, die wir über die Forschungsstelle finanziert haben und die grundlegenden Arbeit geschrieben hat in Bezug auf, wo stehen wir denn eigentlich? Daraus ist der Innovationsbarometer entstanden. Er findet im Übrigen dieses Jahr wieder an der EBS statt. Und zwar am 21. September treffen sich führende Leute aus der Branche und werden in einem Verfahren diesmal die Finanzierungsseite beleuchten. Wir machen mittlerweile Schwerpunkte und darin versuchen zu bestimmen, wie weit geht es denn da vorwärts, was passiert denn da. Die Branche hat extrem lange gedacht auf der Hardware-Seite, bauen geht immer so weiter, weil wir, Entschuldigung, ich vereinfache das für die Kollegen aus der Branche, muss ich mich entschuldigen. Aber wir bauen seit 2000 Jahren so, also bauen wir auch in der Zukunft so. So, und die Banker, ich bin ja selber einer, deshalb darf ich das so sagen, die Banker haben gesagt, die Regulierung schützt uns vor jedem Angriff. Ein Fintech kann gar nicht durchkommen, so dick ist die Regulierungswand. Die hat auch einigermaßen gehalten, aber die wird nicht ewig halten. Das merken im Moment viele.
Sehr gut, Jochen. Ich könnte wirklich den ganzen Tag so weiterreden. Ich könnte dir den ganzen Tag weiter so zuhören. Aber ich fürchte, deine CEO-Stunden rollen auf. Deswegen muss ich dich langsam entlassen. Bevor wir das machen, habe ich aber noch eine Kirsche mitgebracht. Du warst früher Extrem-Kajakfahrer. Und wenn ich sage Extrem-Kajakfahrer, meine ich nicht, dass du extrem lange Kajak gefahren bist, sondern extrem steil und extrem gefährlich. Oder?
Das habe ich, ja, das ist richtig. Das habe ich aus meiner Jugend mitgebracht und bin ja gebürtiger Bonner, aber da ist das mit dem Gebirge nicht so weit verbreitet und deshalb war mein Freundeskreis schon immer in München. Das hatte mich ja bewegt, nach München zu gehen 1988 und dann einfach näher dran zu sein. Und in dieser Zeit haben wir, das war von Ende der 70er bis in die 90er haben wir sehr, sehr viel gemacht. Da gab es eine Münchner Vereinigung, die hat gerade jetzt 50. Jubiläum gehabt. Und da haben sich ein paar Leute zusammengetan, die gesagt haben, es geht noch ein bisschen mehr. Das könnte man als wagemutig bezeichnen. Das ist es vielleicht ein bisschen, aber anders als es oft empfunden wird. Extremsportler überlegen sich sehr genau, was sie tun. Denn ansonsten überleben sie nicht. Und insofern ist das alles mit einer sehr großen Professionalität-Risikoabwägung verbunden, zu entscheiden, mache ich jetzt dieses eine Ding oder mache ich es nicht? Und dabei lernt man dann auch, sich auf Teams zu verlassen. Also beispielsweise Kajakfahren geht nur halbwegs sicher in bestimmten Gruppengrößen. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und man braucht ein absolutes Verlassen auf die anderen, denn es kann immer was passieren. Und dann müssen die Rettungsmaßnahmen müssen klar sein, funktionieren. Und das ist eben genau das Verlassen können. Also Risikoabschätzung und Gruppenvertrauen, um zu einer Topleistung zu kommen, ohne dass das wettkampfmäßig zählt, darum geht's gar nicht. Das sind Elemente, die da drin sind. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber irgendwann braucht man seinen Adrenalinkonsum für was anderes.
Ja, irgendwann kommen die Kinder und spätestens dann sagt die Frau, also lass mal hier, ne? Aber
genau.
Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, du bist davon überzeugt, dass du die Eskimo-Rolle, die Kajakfahrer unter uns werden es kennen, dass du die Eskimo-Rolle heute noch ohne Paddel schaffst und lustigerweise hat die Expo Real, die ja im Oktober stattfindet, zu der wir uns alle treffen, hat ja einen See vor der Tür. Also eigentlich könnte man es da mal zeigen. Ich möchte hier die Messeveranstalter, sollten Sie zuhören, gerne dazu aufrufen. Ladet mal den Jochen Schenk ein, stellt einen Kajak hin und dann schauen wir mal, ob das noch geht.
Schauen wir mal. Das ist mit dem Anzug, der dann trieft und der dann das Schwergewicht bringt, eine doppelte Herausforderung.
Nein. Okay. Das ist dann eine doppelte Herausforderung, genau. Also, Jochen, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war wirklich ein sehr lehrreiches, sehr interessantes und auch sehr, sehr charmantes Gespräch, das wir heute führen durften. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und zum Schluss möchte ich dir das wünschen, was, glaube ich, heute am wichtigsten ist. Bleib gesund. Bleib gesund bei Realis und ich sende viele Grüße nach München.
Vielen, vielen Dank, Anja. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer können ein bisschen was mitnehmen.